Schön, dass wir noch Gelegenheit haben, zusammen zu sein und uns unter das Wort Gottes stellen. In der letzten Zeit, auch schon früher, habe ich oft gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen nicht stille Zeit gehalten, aber eine Sendung vom WDR 4 gehört, WDR 5. Jenseits von Eden heißt die. Und ab und zu ist da die Sendung unter dem Namen Wissen, was irgendeine religiöse Bewegung und versucht zu erklären, was denn der Glaube dieser Bewegung ist. Diese Predigt hatte ich eigentlich für den 15. März letzten Jahres vorbereitet. Da war der erste Gottesdienst ausgefallen. Also hatte ich genug Zeit bis heute, mich darin zu vertiefen und auf das Wesentliche, was der Herr mir gezeigt hat, durch diesen Text zu kommen. Und ich habe sie einfach genannt: Ich weiß, was ich glaube. Zu wissen, was man glaubt, ist wichtig. Und wenn man von diesem Glauben mit jemandem spricht, dann ist es umso wichtiger zu wissen, woran ich wirklich glaube. Denn sonst kann ich die Information ja nicht überzeugend weitergeben. Sonst ist das nur eine Theorie, ein Wunsch oder eine Vision, wie man das nehmen möchte. Ich brauche also etwas, woran ich festhalten kann. Und dieses Weitergeben dieses Glaubens, jemandem zu erklären, warum und was ich glaube, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber eine meiner ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich mit anderen Menschen über Jesus gesprochen habe, das war an einem Stück eine eiskalte Dusche und danach ein angenehmes, warmes Bad, so möchte ich das nennen. Das hatte ich nach der kalten Dusche wirklich nötig und ich hatte es genossen. Ich saß im Zug und will jetzt nicht erzählen, welche Umstände und so weiter. Jedenfalls lasse ich das Neue Testament, um die Zeit zu verbringen, durch das Fenster gucken, wollte ich nicht unbedingt. Die Landschaft war schön, aber ich bin schon hunderte Mal diese Strecke gefahren. Und so lasse ich das Neue Testament und ich weiß nicht mehr, welche Stelle. Doch plötzlich hob ich die Augen und mein Blick fiel auf einen Mann mit einer Frau. Später stellte sich heraus, dass das ein Ehepaar war. Und etwas in mir bewegte mich so, dass ich nicht auf meinen Sitz bleiben konnte. Und die Stimme sagte mir: Geh zu ihnen und sprich sie an auf dieses Buch, das du gerade liest. Ich verstand das erst nicht. Ist nicht so einfach aufzustehen und fremde Leute so anzuquatschen. Aber das hörte nicht auf. Und als ob von der Hand gehoben, musste ich da hingehen. Ich stellte mich vor denen hin und reichte ihnen das Buch, so ein kleines Neues Testament, und sagte: Haben Sie schon was von diesem Buch gehört? Oder kennen Sie das? Der Mann nahm das Buch, hat es geöffnet, und die russischen Ausgaben sind meistens das Erste, was man da sieht, an der ersten Seite, das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Der Mann hat das gelesen und das werde ich nie vergessen. Er stand auf und bevor ich überhaupt denken konnte, sah ich seine Faust in mein Gesicht fliegen. Ich habe mich gerade noch weggeduckt, damals war ich noch viel flinker, und machte ein paar Schritte zurück und dann fing das Fluchen an. ihr Päpste und ihr Hitler mit eurem Gott mit uns und was ich alles zu hören bekam. Und er ging auf mich zu, mir fiel nichts anderes ein, als so schnell wie möglich wegzulaufen. Das war eine kalte Dusche. Ich lief ein paar Waggons weiter und hörte hinter mir dieses Schreien. Die Menschen waren erstaunt und hoben die Köpfe, was ist denn da los? Ein paar Waggons weiter kam ich mit schlotternden Knien an einen freien Sitz, setzte mich hin, atmete tief und tiefer durch. Und zur Beruhigung nahm ich wieder das Buch mit zitternden Händen und las weiter, was soll das denn bedeuten? Nach kurzer Zeit wanderte mein Blick wieder auf eine Pärchen von Mann und Frau. Sag, Herr, bitte nicht nochmal. Das war genug. Und ich kam wieder auf die Leute zu. Warum, weiß ich nicht. Ich musste es ihnen sagen. Und die Frau nahm diesmal das Neue Testament und las die gleichen Worte, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und sie sagte mir, nein, ich habe das noch nie gehört. Ich sage, darf ich Ihnen was davon erzählen? Ja, gerne. Wir saßen etwa 40 Minuten, kamen zu einer Stadt und sie sagten, wir wissen nicht, was wir heute machen. Unser Zug geht erst abends sehr spät aus der Hauptstadt. Das sind 40 Kilometer weiter. Und wir stoppten gerade an einer Stadt, die ich gut kannte. Ich sage, ich würde Ihnen gerne diese Stadt zeigen. Das war Sigulda in Lettland, eine Kurstadt. Und da sind wir etwa 4 Stunden miteinander rumgewandert, haben zusammen gegessen und haben über Jesus gesprochen. Das war so eine richtige Wohltat nach der ersten Erfahrung. So verschieden nehmen Leute das Wort Gottes auf. Und das setzte sich in meinem Leben öfter fort. Der Apostel Petrus schreibt an uns Christen, können wir das erste Bild haben, seid immer dazu bereit, Menschen ein Zeugnis eures Glaubens zu geben. Wenn sie euch nach der Begründung eures Glaubens fragen, macht das aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, manchmal wird diese Sanftmut auch schön gedämpft. Wenn ich von meinem Glauben also rede, dann muss ich selbst etwas haben, worin ich verankert bin. Ich muss ja selbst daran glauben, sonst kann ich das nicht glaubhaft bezeugen. Und deshalb muss ich wissen, was ich glaube. Der Apostel Paulus sagt an die Römer, der Glaube, der kommt aus der Predigt. Predigt heißt einfach Gottes Wort weitergeben. Und die Predigt aber kommt aus dem Wort Gottes. Also sollten wir dahin blicken, wenn wir jemandem von unserem Glauben Zeugnis geben wollen. Und Paulus gibt hier uns einen Anker, einen festen Grund, einen Fundament an die Korinther, schreibt er in 1. Korinther 3, 11. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen, außer dem, das bereits gelegt wurde. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Unser Glaube basiert darauf. Darauf baue ich mein geistliches Leben. Und von ihm kann ich lernen, was es heißt, fest zu glauben, einen festen Boden zu haben. Denn jeder Bau braucht eine feste Grundlage, worauf man bauen kann. Wenn dieses Fundament schwach ist, kriegen wir unweigerlich, die Bauherren werden Probleme haben, spätestens nach der Fertigstellung des Hauses. Und wir wissen, was so ein Mangel an festem Grund produzieren kann. Es wird einstürzen. Der Grund wird nicht halten. Wir werden versinken oder was auch immer. Also müssen wir, wenn wir Zeugnis von Jesus geben, selbst bereit sein, den Leuten zu antworten, was dieses Fundament ist. Leider streiten wir Christen uns immer wieder in verschiedenen Themen. Aber ich müsste sagen, so sind wir Menschen. Und wir müssen das erleben. Aber es gibt eines, was uns vereint. Und das habe ich auf vielen Reisen, in vielen Ländern erlebt. Wenn wir uns einander anblicken und ein paar Worte tauschen, wissen wir, wir gehören zusammen. Wir haben einen festen Grund. Ob das auf den Philippinen, in Korea, in Russland, in Amerika, hier in Europa ist. Überall habe ich Leute getroffen, mit denen wir sofort in diesem Bezug eine Sprache gefunden haben. Ich möchte euch das ein bisschen, diese Einigkeit oder Uneinigkeit demonstrieren. Und ich habe da zwei Zollstöcke hingelegt und eine Latte. Damit wir so Abstand halten, bitte ich zwei von euch hintereinander einen Zollstock zu nehmen und die Latte zu messen. Acht. Einmal acht. Ja, wie lang ist die Latte? Ja, guck mal das Ende. Da, wo die Latte endet. Ja, das ist jetzt egal. Lies das Ende. 137 und 8. Verschiedener kann es nicht sein bei einem Stück, ne? Okay, ihr dürft wieder Platz nehmen. Dankeschön. Wissen Sie, jeder von uns hat seine eigene Meinung. Und es muss nicht immer schlecht oder verkehrt sein. Ich habe durchaus nichts anzuwenden, wenn einer eine feste Meinung und ein Selbstbewusstsein zeigt in seinem Glauben oder seinem Leben. Das hilft uns durch viele Schwierigkeiten. Doch unsere Reaktionen auf diese Verschiedenheiten, ihr könnt euch jetzt gegenüberstellen und behaupten, mein Maß ist richtig. Ich habe recht, guck mal. Und der andere nimmt das Gleiche. Er hat sein Maß und sagt, ich bin richtig. Doch warum ist es so unterschiedlich? Wir streiten uns oft so lange, dass wir vielleicht, das würde ich mir wünschen, zu der Meinung kommen, okay, hab du lieber recht und ich habe meine Ruhe. Doch das endet nicht immer so. Und nicht immer haben wir dieses Glück. Diese zwei Zollstöcke sind verschieden, so wie wir verschieden sind. So ähnlich entstehen auch verschiedene Meinungen. Kurz gesagt, der hölzerne Zollstock ist einfach eine Meinung. So sehe ich das. Jeder hat seine Meinung. Der andere Zollstock ist bewusst manipuliert. Das ist ein Stück von dem Richtigen. Ich habe ihn auseinandergebaut, um euch zu verwirren. Und habe ihn wieder anders zusammengebaut. Und da kommt ein anderes Ergebnis. Das sehen wir besonders heute in der Querdenker-Szene und in der Verschwörungstheorie. Und auch sonst in unserem Leben. Wir werden manipuliert von verschiedenen Leuten, die wir mögen, deren Ideen uns einleuchten angeblich, die wir verehren, denen wir nacheifern. Wir werden manipuliert entweder zum Guten oder zum Schlechten. Das war mal ein richtiger Zollstock. Der wurde verdreht, und zwar bewusst verdreht, um die Menschen zu verführen. Das tut der Feind in unserem Leben. Immer wieder, von Anfang an. Wenn Jesus Christus aber unser Fundament ist, dann sollten wir genau wissen, warum. Nun, man kann darüber über die ganze Bibel sprechen. Aber ich möchte mich auf einen Text begrenzen. Und das ist der Text in Epheser 1, Verse 4 bis 14. Diese Gemeinde in Ephesus wurde von Paulus gegründet. Er hatte das auf seiner Reise ein paar Mal besucht und einmal blieb er da fast 3 Jahre. Und hat in Ephesus gründete sich diese Gemeinde, trotz großen Schwierigkeiten. Da war der Tempel der Artemis, die Fruchtbarkeitsgöttin, wurde angebetet und viele Handwerker hatten da sehr gutes Einkommen, indem sie Souvenirs danach produzierten und dann Besucher des Tempels verkauften. Und Paulus kam plötzlich mit einer anderen Botschaft. Sie hatten da große Schwierigkeiten, aber am Ende entstand diese Gemeinde. Und ganz am Anfang schreibt Paulus, können wir das dritte Bild haben? In Christus, das nächste Bild. Ich weiß, was ich glaube, weil ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich glaube, dass Gott mich liebt. Und als Paulus sich an die Epheser wandte, gleich am Anfang bringt er das. Vers 4 bis 14 ist fast ein Satz im Griechischen. Ohne Unterbrechung redet er das daher aus der Gefangenschaft in Rom. Er denkt, wie er die Gemeinde gegründet hat und sieht, wie sie lebt und gibt ihnen diese Ermutigung. Und das ist für mich auch so wichtig geworden. In Christus hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit wir ein Leben in seiner Gegenwart führen, das erfüllt ist von seiner Liebe. Andere Übersetzungen sagen, das hat er aus Liebe zu uns getan. Gott liebt jetzt uns. Und mir ist es bewusst, dass viele das nicht glauben. Sie sagen, ich kann das nicht glauben oder ich will das nicht glauben. Und angesichts der Not und Elend dieser Welt fällt es manchen auch schwer, an einen Gott der Liebe zu glauben. Viele Fragen stellen sich da. Und diese Haltung der Menschen ist eigentlich nicht neu. Nicht nur in dieser aktuellen Situation der Pandemie und kriegerischen Auseinandersetzungen, jetzt ganz aktuell in Israel und Palästina, fällt es manchen schwer und manche wollen gar nicht über die Liebe Gottes sprechen. Und dennoch hat Gott gesagt, ich bin die Liebe. Gott ist Liebe, sagt uns die Schrift. Schon vor 500 Jahre vor Christi Geburt, stellten die Menschen schon diese Frage. Der Prophet Malachi, der schreibt ganz am Anfang seines Buches die Worte Gottes, ich habe euch immer geliebt, sagt der Herr zu euch. Doch ihr fragt, woran hätten wir denn deine Liebe an uns erkennen können? Woran erkennen wir diese Liebe Gottes zu uns? Und wenn wir von diesem Fundament sprechen, das Paulus genannt hat, welches ist Jesus Christus, dann ist das erste Basiselement dieses Fundamentes ist die Liebe. Ein Philosoph hat einmal gesagt, liebe und lebe dann, wie du willst. Das klingt gefährlich. Aber wenn wir Jesu Wort nehmen, dieses neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das dürfen wir den Menschen sagen, das ist mein Fundament. Und wenn ich liebe, dann werde ich auch liebend handeln und liebenswürdig leben. Will mich zumindest bemühen, wenn ich weiß, dass das von Gott kommt, an den ich glaube. Ich weiß, woran ich glaube, und ich glaube an die Liebe Gottes. Ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem, der sagt, Gott ist ja allmächtig. Er kann also mit dir machen, was du willst. Du hast keine Chance, ihm zu entgehen. Und grob gesagt, ja, das stimmt. Gott wird immer, und ich wiederhole, immer das machen, was er will. Ja, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Der kann mich ja manipulieren und mit mir machen, was er will. Im ersten Augenblick dachte ich, was sage ich diesem Menschen? Ich sage, ich habe einen Enkel von 2 Jahren. Ich versuche dir menschlich zu erklären. Ich als erwachsener Mann, mittlerweile bin ich schon schwächer geworden, aber egal. Ich kann mit diesem 1,5-Jährigen machen, was ich will. Wenn ich will. Er ist in mir vollkommen ausgeliefert. Er hat keine Chance gegen mich. Ich kann ihn am Fuß nehmen und an die Wand schleudern, sage ich. Das kann ich. Aber du weißt, wie ich mit meinen Kindern und Enkeln umgehe. Die Person guckte mich an und sagt, du liebst sie. Das ist der Punkt. Gott hat sich für die Liebe entschieden. Und außer der Liebe kommt an ihn nichts anderes dran. Und diese Liebe hat er uns gegeben als Fundament. Es gibt kaum etwas Schlimmeres für ein Kind, als zu sagen, eigentlich habe ich dich nie gewollt. Du warst nicht geplant. Doch seine Liebe zeigt Gott uns auf andere Weise. Ich hatte noch ein Gespräch im Auto. Da fragte mich eine Person wieder, kannst du mir von der Liebe Gottes etwas sagen? Du predigst immer davon. Aber komm mir nicht mit Johannes 3,16. Es hat mich am ersten schockiert. Das ist ja das Größte. Das ist ja der Vers in unserem Denken. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Aber diese Person hatte von Gott und von Vaterliebe nichts erfahren. Und dann wollte ich, erster Impuls war, nein, tut mir leid, ich kann dir nichts anderes bieten. Der Herr sagte mir, stopp, ich konnte diese Worte nicht über die Zunge bringen. Er sagte, ich habe viel mehr getan aus Liebe zu euch. Und dann kamen die Worte und ich sage, hör mal, Gott zeigt seine Liebe an den Menschen, indem, dass er uns gewollt hat. Wir sind kein Produkt eines Zufalls oder Experiments. Gott hat sich Gedanken gemacht, bevor er die Erde geschaffen hat, sagt er, lasst uns Menschen machen. Und als der Entschluss gefasst war, da hat er die Vorbereitungen getroffen. Er hat die Erde gemacht. Er hat einen wunderschönen Garten angelegt. Mit dem Überfluss, das wir bis heute noch sehen, wo wir nie begreifen können. Wir treten auf die schönsten Blumen auf der Wiese. Und wir gehen. Und wir haben genug von allem. Und das hat Gott vorbereitet, wie die Eltern, die das erste Kind erwarten. Sie sorgen sich, wo sie es hinlegen. Sie sind bemüht, dass es alles hat, was es braucht. Dass es satt ist, dass es Ruhe kriegt. Ein Bett, ein Zimmer und so weiter, was die Möglichkeiten eben bieten. Gott hat uns gewollt. Und deshalb hat er für den Menschen so einen reichen Tisch bestellt. Gott hat uns seine Liebe dadurch bewiesen, dass er uns wirklich wollte. Aber nicht nur damals, da hat der Mensch sich von Gott abgewandt und dennoch ging Gott ihm nach. Er war nicht uns ähnlich. Siehst du, habe ich dir nicht gesagt, du sollst das nicht und jetzt hast du die Folgen deiner Katastrophe zu tragen. Bist selber schuld, dass du da reingetappt bist. Nein, das Einzige, was wir darüber lesen, ist, wo bist du? Ich will mit dir Gemeinschaft haben. ich will dich zurück. Die Liebe Gottes verlangt, dass er zurückkommt. Die Liebe des Vaters vom verlorenen Sohn wünschte, dass sein Sohn zurückkommt. Nichts anderes hatte im Sinn. Und durch die Propheten sagte Gott, ich habe euch je und je geliebt. Darum habe ich euch zu mir gezogen, aus lauter Güte. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Die Propheten Jesaja und Jeremia. Ja, der Mensch wurde untreu. Aber Gottes Liebe hat auch dafür vorgesorgt. Ich weiß, was ich glaube. Wir nehmen das nächste Bild. Ich glaube, dass Gott mich mit sich selbst versöhnt hat. Das lesen wir auch in unserem Text. Im Vers 5. Seine eigenen Kinder sollen wir werden. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe für uns beschlossen. Er hat mich mit sich selbst versöhnt. Ich wurde sein Sohn, ich wurde sein Kind. Und das ist das zweite Grundmaterial, das ich habe. Die Versöhnung. Gott wollte mich als Kind, er will Gemeinschaft mit mir. Er will mich für mich sorgen und mich versorgen. Das ist Gottes Einstellung. Die Liebe findet immer einen Weg zur Versöhnung. Bereitschaft zur Versöhnung ist nötig für eine Beziehung. Es geht nicht anders. Gottes Liebe zeigt sich darin in dieser Eigenschaft. Doch das Grundmaterial, das Fundament, die Versöhnung, die ist an eine Bedingung geknüpft. Als der Vater den verlorenen Sohn, wie wir das nennen, erwartet hat, war er bereit, seinem Sohn zu vergeben. Sonst hätte er nicht auf ihn gewartet. Denn er schloss ihn in die Arme und nahm ihn wieder als seinen Sohn an. Das heißt, er hat ihm all das vergeben, was der Sohn erlebt hat und getan hat. Doch eine Versöhnung kann nur durch Vergebung entstehen. Wir sind von ihm getrennt und er will, dass wir zurückkommen. Und dann kommen wir zum dritten Grundmaterial unseres Fundamentes. Wir nehmen das nächste Bild. Ich weiß, was ich glaube. Ich glaube, dass Gott mich erlöst und meine Sünden vergeben hat. Ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich glaube, dass Gott mich versöhnt. Und ich glaube, dass er mir vergeben hat. Vers 7 in unserem Text. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz allein Gott erlöst und unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gott. Gottes großer Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Wir sind versöhnt mit ihm. Und er hat uns unsere Sünden vergeben und damit der Feindschaft zwischen Mensch und Gott einfach ein Ende gesetzt. Wir können vieles über dieses Thema reden. Und ich habe auch viel ausgearbeitet, aber irgendwo muss ich mich beschränken, sonst sitzen wir heute bis abends da. Gottes Liebe ist nämlich so groß. Echter Friede wird nur durch Vergebung geschaffen. Menschen setzen auf Friedensverträge. Sie unterschreiben Friedensverhandlungen. Doch sobald eine Nation oder ein Volk stark genug wurde, waren all diese Verträge nichts mehr wert. Das sehen wir bis heute durch die kriegerischen Auseinandersetzungen. Kriege, Konflikte erreichen oder bewegen die Menschen immer wieder. Doch wir lesen, durch das Sterben Jesu Christi am Kreuz sind wir erlöst und unsere Sünden sind vergeben. Sieg durch eine Niederlage. Ein Besiegter schafft Frieden und wird zum Sieger, indem er durch die Vergebung Frieden schafft. Nicht durch Besetzung, nicht durch Krieg. Das ist ein guter Bestandteil unseres Fundamentes. Jesus vergibt. Schon bei kleinen Kindern sehen wir, ich war so, meine Kinder waren so, und jetzt sind meine Enkel so. Hätte er nun nicht zurückgeschlagen, gäbe es keine Schlägerei. Jesus hat nicht zurückgeschlagen. Jesus ging ans Kreuz. Und oft ist Vergebung auch ein Kreuz. Aber wenn wir es auf uns nehmen und trotz Schwere der Last, egal wie schwer sie ist, das hat Jesus uns vorgemacht, dann ist unser Sieg gewiss. Dann gibt es keinen Krieg. Jesus hat nicht zurückgeschlagen und somit die Eskalation beendet. Das alte Auge um Auge galt nicht mehr. Zahn um Zahn auch nicht. Durch das Neue, durch Vergebung wurde Frieden geschafft. Das ist nur Versöhnung, aber doch mehr für unsere zwischenmenschliche Beziehung. Nicht nur Versöhnung, Vergebung, sondern es geht weiter. Die Schrift ruft uns auf. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 2, achtet jeder den anderen höher als sich selbst. Denkt nicht immer nur an euch. Das ist vielleicht eine Aufgabe, an der wir arbeiten können. Damit gab uns Gott ein Beispiel der Vergebung. Jesus hat auch denen vergeben, die ihn gekreuzigt haben. Und gerade aus diesem Material besteht das Fundament, auf dem wir unser Leben, ja, unseren Glauben bauen. Doch auch dies ist noch nicht alles. In Vers 11 unseres Textes aus dem Epheserbrief lesen wir von noch einem Bestandteil dieses Fundamentes. Weitermachen. Viertens, ich weiß, was ich glaube. Ich glaube, dass Gott mich als seinen Erben eingesetzt hat. Von ihm sind wir auch zu Erben bestimmt worden. Das war Gottes Absicht schon vor Grundlegung der Welt, lesen wir in Kapitel 1 des Epheserbriefs, Vers 11. Er hat uns zu Erben eingesetzt. Wie der verlorene Sohn zum Vater zurückkehrte und wieder aufgenommen wurde als sein Sohn, dem alles gehört, was dem Vater gehört. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat uns schon vor Grundlegung der Welt geliebt. Er hat uns trotz unserer Rebellion mit sich versöhnt. Er hat Frieden geschaffen, indem er uns unsere Schuld und Sünden vergeben hat. Und darauf, über das alles, hat er uns noch zu Erben seines Reiches gemacht. Wir haben jetzt 4 Grundstoffe unseres Fundaments zusammengetragen. Liebe, das ist Sand. Verschiedene Korngrößen möglichst. Versöhnung, das ist das Bindemittel, das ist Zement. Dann nehmen wir Vergebung, das ist Wasser zum Vermischen dieser Elemente. Und dann gibt es noch mehr. Wir dürfen das Erbe antreten. Und das ist gewiss, das ist fest. Das ist das Eisen zur Bewährung des Fundaments. Jeder dieser Elemente ist für sich allein wertvoll und wichtig. Aber zusammen sind wir stark. So mag man doch nicht. Jetzt habe ich den Mixer vergessen, nehme ich das. In Jesus kommt dies alles zusammen. Er ist das Fundament unseres Lebens. Und wenn wir das alles zusammentun, Sand, Zement, das wird durchgerührt. So kenne ich das als Handwerker, wenn man Beton gießt. Wasser braucht man dazu, damit die Reaktion geschieht. Das wird richtig durcheinander gemischt. Und dann wird da noch das Eisen drin versenkt. Können wir das nächste Bild haben? Wenn dieses zusammengemischt ist, dann kann das Fundament stehen und darauf kann gebaut werden. Doch zum Schluss möchte ich noch einen Aspekt in diesem Text erwähnen. Ich glaube, es gibt sogar, woher weiß ich, dass dieses Fundament stark ist? Ich glaube, es gibt in der Schrift, auch in unserem Text wird das erwähnt, so eine Art TÜV. Wir alle kennen den TÜV, ne, von unseren Autos. Oder hier von der Abnahme des Gebäudes und so weiter. Das ist ein technischer Überwachungsverein. Und das Bauordnungsamt oder die Autountersuchungen prüfen immer, ob alles der Norm entspricht, ob alles sicher ist, ob die Statik stimmt. Ich hatte erfahren, dass Bautrupps Fusch gebaut haben. Die hatten 10 Häuser gebaut und haben dann das Eisen hingelegt. Dann hat der Architekt das angeguckt, unterzeichnet. Dann haben sie das Eisen rausgenommen, Beton draufgegossen, das Eisen ins nächste Haus gelegt. Und so haben sie 10 Fundamente ohne Eisen gebaut. Das ist irgendwie rausgekommen. Natürlich wurde das sehr teuer und die Verantwortlichen kamen nicht einfach so davon. Und damit dieses Fundament auch alle Prüfungen und Vorschriften der Bauleitung besteht, hat Jesus es mit einem Zertifikat mit Unterschrift und Siegel versehen. Die letzten Verse unseres Textes 13 und 14, da lesen wir ungefähr so: Als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes. Dieses Fundament hat alle Prüfungen bestanden. Gott hat es für richtig empfunden. Und er hat uns eine Garantie, ich sage eine Anzahlung auf das Erbe gegeben. Er wusste, dass es sicher ist. Dieses Fundament ist sicher. Unterpfand oder eine Anzahlung auf etwas, wenn ich es gemacht habe, dann gehört es praktisch mir. Es ist mir versprochen. Und Jesus sagte: Ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin, noch nicht so weit. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist Jesus Stellvertreter auf Erden. Und es gibt keinen anderen außer ihm. Bald haben wir Pfingsten, dann erinnern wir uns an dieses Geschehen. Das ist eine Anzahlung darauf, was uns erwartet, wenn wir glauben, dass Gott liebt, wenn wir glauben, dass Gott versöhnt, wenn wir glauben, dass Gott vergibt, dann glauben wir auch, dass auch uns ein Erbe erwartet in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch auch in aller Wahrheit leiten. Wie finden wir die Wahrheit trotz dieser verschiedenen Einstellungen? Wissen Sie, ich verwirre euch noch mehr. Ich habe noch einen Zollstock. Ich behaupte aber, dass der echt ist. Warum? Weil er geprüft wurde. Länder haben sich darauf geeinigt, ihn als Maß aller Dinge, aller Bauteile zu nehmen. Und es bestätigt sich darin, dass wenn Teile, meinetwegen in China, in Japan, in Asien oder Südamerika gefertigt werden und in einer Fabrik irgendwo anders auf der Welt zusammenkommen, dann passen sie. Dann fährt zum Beispiel das Auto oder die Riesenschiffe, die zusammengebaut werden auf verschiedenen Werften, wo sie einander nicht mal sehen. Aber sie haben die gleiche Pläne und Masse. Und dann fügen sie sich zusammen in Riesenhotels oder fast halbe Städte auf dem Meer. Und es passt. Und überall, wo ich Christen getroffen habe auf der Welt, dann passte das zwischen uns. Nun, was kann ich damit, dass dies alles, kann ich das beweisen? Nein. Aber die Liebe ist kein Beweisbuch. Die Bibel ist ein Buch, an das man glaubt. Und ich glaube, dass Gott Liebe ist. Ich glaube an die Versöhnung mit Gott. Ich glaube an die Vergebung und ich glaube, dass mich ein Erbe erwartet. Und das genügt mir. Das ist, was ich glaube. Weißt du, Jesus lädt uns ein. Jesus lädt uns ein, dieses Erbe anzunehmen. Stellen Sie sich vor, der verlorene Sohn wäre nicht zum Vater zurückgegangen. Er wäre elendig umgekommen wahrscheinlich, wie viele in der Zeit auch. Aber sein wichtigster Entschluss war, ich gehe zurück zu diesem Vater, der mich liebt, der mich versöhnt, der mir vergeben und der mir ein Erbe bereitet hat. Das letzte Bild. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, sagt Jesus. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das hat Jesus selbst von sich behauptet. In Johannes 14, Vers 6. Und Johannes, ich glaube, das ist Apostelgeschichte. Kapitel 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen die Errettung, denn es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, das den Menschen gegeben ist, in dem wir gerettet werden sollen. Dieser Name ist Jesus Christus. Weißt du, jeder kann in den Himmel kommen, ohne Gesundheit, ohne Leistung, ohne Reichtum, ohne Ruhm, ohne Ehre, ohne Bildung, ohne Gelehrsamkeit, sogar ohne Schönheit, ohne Freunde, ohne meine Bemühungen, ohne viel tausend andere Dinge kannst du in den Himmel kommen. Aber du kannst nie in den Himmel kommen ohne Jesus Christus. Treff die Entscheidung, zu ihm zu kehren. Dann stehst du auf diesem Fundament, denn in ihm ist er verankert. Und darauf dürfen wir bauen. Wenn die richtigen Fundamente sind, dann bauen Leute heute bis zu 1000 Meter Höhe und es steht. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich mag das nicht. so hoch will ich gar nicht hinaus. Denn der Geist Gottes in mir ist vorhanden. Ich bin versiegelt mit dem Geist Gottes und darüber freue ich mich. Meine Gebete brauchen nicht bis zur Decke gehen. Da sind sie schon viel zu weit, denn Gott lebt in mir und ich darf mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist unser Vorteil und das ist das Fundament meines Glaubens. Ich hoffe, ich habe euch Mut gemacht, das zu erfassen, was ich erkannt habe in der Schrift, was Gott mir so gezeigt hat. Er hatte noch vieles mehr geschrieben. Ich musste das einfach aussortieren für heute. Es hat mir Freude gemacht, das Wort Gottes zu studieren. Dann mach das einfach.